Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Museen suchen neues Publikum. Schluss mit Staub und Standesdünkel. Ein Feature von Susanne Gugel und Thorsten Gabriel.
Es ist tatsächlich so, dass Museumsarbeit aus meiner Sicht auch eine Haltung ist. Also wie möchte ich unseren Besucherinnen und Besuchern gegenübertreten? Was möchte ich denen vermitteln?
Bisher war es ja so, dass ganz häufig quasi die Geschichte des Bildungsbürgertums erzählt wurde oder der bestehenden Herrscher. Und nun stellt sich aber die Frage, ja, wenn wir für die Breite der Gesellschaft relevant sein wollen, dann müssen wir ja auch andere Geschichten erzählen.
Es ist ein Prozess. Also meine erste Veranstaltung hier, da hatte ich 4 Personen hier sitzen. Und da dachte ich schon, okay, das interessiert vielleicht die Bremer Gesellschaft doch nicht sehr.
Dass man Menschen grundlegend die Möglichkeit gibt, am Programm mitzugestalten, finde ich erstmal einen ganz tollen Ansatz. Vor allem, weil man möchte, dass Menschen das Gefühl haben, es ist nicht ein Museum für sie, sondern es ist ihr Museum.
Es ist Sonntag auf der Berliner Museumsinsel. Allein, zu zweit oder in Gruppen sind Besucherinnen und Besucher zwischen den 5 Museen im Zentrum der Hauptstadt unterwegs. Ein erwartungsvolles Kommen und Gucken.
In den Himmel geschaut und es war sehr grau und dann waren wir so, okay, wir müssen irgendwas mit Museum machen.
Jetzt will ich zum Pergamon-Panorama noch rüber und dann will ich mir heute noch die Synagoge hier anschauen.
Sie haben eine gute Skulpturensammlung und Münzensammlung und wir wollten das gerne sehen.
Wenn wir irgendwo zu Besuch sind oder Städtetouren machen, dann gehen wir auch sehr gerne ins Museum und dann haben wir gesagt, wir gucken mal, ob wir irgendwo spontan noch reinkommen und vielleicht noch was erleben.
An die 7000 Museen gibt es in Deutschland. Große Häuser von Weltruf neben kleinen, selbstverwalteten Sammlungen. Grandioses und Kurioses von Profis und von Fans. Heimatkunde und Naturkunde. Kunst und Geschichte. Schlösser und Burgen.
Museen haben klassischerweise diese Aufgabe, Kulturgut zu sammeln, zu bewahren, ausstellen und zu vermitteln und das auch noch zu erforschen.
Sagt Tobias Nettke, Professor für Museumsmanagement und Kommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Aber dieses Selbstverständnis hat sich über die letzten Jahre schon zunehmend verändert, weil es heißt, in dieser Definition von Museen des Internationalen Museumsbundes, ICOM, sie tun das im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Und jetzt stellt sich aber die Frage, ja, was heißt denn im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung?
Kultur für alle. Schon in den 70er Jahren hallt der programmatische Schlachtruf durch die Museumswelt. Nicht nur das gebildete Bürgertum soll von den Kulturangeboten profitieren. Für alle soll etwas dabei sein. Alle sollen Zugang haben, analog wie digital. In einer Gesellschaft, die immer diverser wird, ist das keine leichte Aufgabe. Denn was führt Menschen überhaupt ins Museum? Was hält andere ab? Eine Frage, die die Kulturwissenschaftlerin Vera Allmann-Retter intensiv beforscht. Sie leitet das neu gegründete Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin.
Ein ganz wichtiges Motiv für Museumsbesuche ist Neugier und das Bedürfnis, was zu entdecken und was Neues zu lernen. Das sagen unglaublich viele Menschen, die ins Museum gehen, wenn man sie fragt, warum sie heute hier sind. Nicht unwesentlich ist auch, dass jemand anderes gerne gehen wollte und ich mitgehe oder den Besuch sogar aktiv ermögliche, beispielsweise bei kleinen Kindern, und mir eine gute Zeit mit anderen Menschen wünsche. Das ist für Kultureinrichtungen wie jetzt zum Beispiel Museen einfach auch ein bisschen eine unbequeme Wahrheit, dass eben doch sehr, sehr viele Menschen nicht einfach nur wegen der Ausstellung dahin gehen, sondern einfach um einen schönen Tag mit anderen Menschen zu haben und eine gute Zeit.
Eine gute Zeit. Was ist das für die mehr als 100 Millionen Menschen, die jedes Jahr die Museen in Deutschland besuchen? Für den einen ist es das Stück Kuchen im Museumscafé. Für die andere das tolle Blau auf dem einen Bild hinten links an der Wand. Für die dritte die Architektur des Gebäudes. Die einen lieben es, Dinge anzufassen. Andere lauschen andächtig dem Audioguide. Vera Allmann-Ritter kategorisiert diese Motive nach Lebensstilen.
Lebensstile beschreiben im Grunde, wie jemand tickt. Also, was ist mir im Leben wichtig? Was habe ich für Einstellungen? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Was mache ich in meiner Freizeit? Was ist mein Geschmack? Aber eben auch, welche Kulturangebote besuche ich entsprechend? Und wenn es zu meinem Lebensstil gehört, in Museen zu gehen, dann gehe ich hin. Wenn es zu meinem Lebensstil nicht gehört, in Museen zu gehen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch.
In Berlin will man gerade auch die abholen, die Unwahrscheinlichen, die eigentlich nicht ins Museum gehen. Vor einem Jahr hat die Landesregierung deshalb eine Initiative gestartet. Der erste Sonntag im Monat ist der Museumssonntag und der Eintritt ist frei.
Wir haben gesagt, wir gehen mal auf die Museumsinsel und gucken, ob wir da irgendwo ohne Zeitkarten reinkommen.
Wir lassen uns überraschen,
weil wir wohnen hier so in der Nähe und man läuft immer vorbei. Bei so Museumstrips geht es, dass man zusammen mit Freunden ein bisschen Kultur noch mal sehen kann.
Ja. Ist ja kostenlos. Wie so ein Rentner, da freut man sich, wenn man mal da reingeht. Sonst kostet es ja richtig Geld.
Normal kostet 12 Euro hier der Eintritt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen doch mal herlockt, um sich das mal anzuschauen.
Es ist eine gute Sache. Und Sonntag ist sowieso der beste Tag, ins Museum zu gehen.
Der Berliner Museumssonntag zeigt Wirkung, lautet der vorläufige Befund des Instituts für kulturelle Teilhabeforschung. Es kommen zu 75% Berlinerinnen und Berliner in die Häuser, deutlich mehr als an anderen Tagen, an denen die Hauptstädter ihr Kulturangebot gern den Touristen überlassen und sie selbst nur weniger als die Hälfte des Publikums ausmachen. Und es kommt ein etwas jüngeres Publikum als sonst. Rund die Hälfte ist an Museumssonntagen unter 40. Zu anderen Zeiten liegt deren Anteil bei unter einem Drittel. Möglicherweise ein Corona-Effekt, wahrscheinlich aber auch dies. Der Museumssonntag wird als Happening erlebt. Nach dem Motto, heute mal spontan mit Freunden durch die Museen ziehen? Warum nicht? Im Lebensstilraster, das Vera Allmann-Ritter anlegt, zeigt sich das so. Es kommen etwas mehr Menschen als sonst ins Museum, die Unterhaltung, Konsum und Erlebnis suchen. Weiter unterrepräsentiert bleiben allerdings diejenigen, für die Museen grundsätzlich fremdes Terrain sind.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, dass der freie Eintritt alleine nicht automatisch dazu führen wird, dass andere Menschen kommen. Wenn gleichzeitig Faktoren eine Rolle spielen, wie ich fühle mich da nicht wohl, das ist kein Ort für mich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich weiß, wie man sich da verhält, ich finde die Leute, die da hingehen, komisch, mein Umfeld guckt mich eigenartig an, wenn ich ins Museum gehe. Da kann ich den Eintritt kostenlos machen und das wird mit Sicherheit nichts fundamental ändern.
Der Eintritt allein ist es also nicht. Wollen sich Museen wirklich für andere Bevölkerungsschichten öffnen, müssen sie tiefer ansetzen und dafür zuallererst sich selbst kritisch prüfen. Museumswissenschaftler Tobias Nettke erkennt eine Sinnsuche, die viele Häuser beschäftigt.
Bisher war es ja so, dass ganz häufig quasi die Geschichte des Bildungsbürgertums erzählt wurde oder der bestehenden Herrscher. Und nun stellt sich aber die Frage, ja, wenn wir für die Breite der Gesellschaft relevant sein wollen, dann müssen wir ja auch andere Geschichten erzählen, auch andere Kulturgüter sammeln und auch andere Forschungsschwerpunkte setzen. Heißt auch, die Geschichte und das Kulturgut neu zu hinterfragen, nochmal zu schauen, was stecken denn da für Perspektiven drin, die bisher nicht erzählt wurden.
Es sind große Fragen, die sich längst nicht nur Museen in Deutschland stellen.
Deutschland ist da international gesehen schon mit dabei, allerdings nicht als Vorreiter. Wir sind da so ein bisschen zeitversetzt in solche Debatten mit eingestiegen. In anderen Museumsverbänden internationaler Art wird schon sehr, sehr lange von der Zugänglichkeit gesprochen, von der Verantwortung, die wir als Museum für die Breite der Gesellschaft haben und dass wir auch Fürsprecher sind für unterrepräsentierte Gruppen.
Was macht das Museum im 21. Jahrhundert eigentlich aus? Das Neudefinieren wollte der Weltverband der Museen, das International Council of Museums, kurz ICOM, schon vor 3 Jahren. Doch der Verband ist zerstritten. Wie divers, wie demokratisierend und inklusiv sollen Museen sein? Die Sinnkrise ist also auch eine globale. Frei nach Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, für wie viele?
Wir sind hier in einem sehr bürgerlichen Stadtteil. Ich würde sagen, sogar der bürgerlichste Bremens, das ist Schwachhausen.
Kurator Borra Akschen führt durch Bremens Landesmuseum, das Focke-Museum.
Die Lage, sage ich mal, ist so, also es hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass wir diesen großen Park haben und sehr viel machen können. Nachteil ist, dass wir einfach nicht so zentral sind.
Das Hauptgebäude ist ein Flachbau aus den 60er Jahren. Die Dauerausstellung mit ihren alten Ölgemälden, Schiffsmodellen, Statuen, Vasen und Münzen ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Es ist jetzt gerade, wenn es um die Dauerausstellung ging, über 20 Jahre nichts passiert, sage ich mal so. Und die Ausstellung endet tatsächlich 1945. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und deswegen wollen wir das jetzt auch weiterführen. Und da helfen uns einfach diese Projekte, die wir bis jetzt gemacht haben.
Im Focke-Museum ist seit einiger Zeit Umbruch angesagt. Das Haus öffnet sich für die Gegenwart, für einen anderen Blick auf die Stadtgeschichte, für neue Besuchergruppen und fürs Mitmachen. Demnächst wird das Gebäude umgebaut und erweitert. Die neue Dauerausstellung, die ab 2026 gezeigt werden soll, benötigt mehr Platz. Schon jetzt sammelt das Focke-Museum dafür Erfahrungen in seinem neuen Stadtlabor.
Für uns beinhaltet es, dass wir halt sehr viel experimentieren hier. Und deswegen kommt auch der Begriff Labor zustande.
Das Konzept stammt ursprünglich aus dem Historischen Museum in Frankfurt am Main und wurde mittlerweile von anderen Häusern in der Republik übernommen. Ein Teil der Fläche ist für Ausstellungen reserviert, die gemeinsam mit Bremer Bürgern und Initiativen entstehen. Die erste Stadtlaborausstellung im vergangenen Herbst hieß Lebenswege. In ihr erzählen Menschen aus ihrem Leben, die in den 60er und 70er Jahren aus der Türkei zum Arbeiten nach Bremen gekommen waren. Videointerviews gaben Einblicke in ein Stück Bremer Geschichte, das bis dahin weitgehend unerzählt geblieben war.
Damals war es sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Als Türke haben sie dir keine Wohnung gegeben. Sie haben gefragt, woher kommst du? Bist du Türke? Dann sagten sie gleich, nein. Letztlich habe ich doch noch eine Wohnung gefunden und meine Frau nachgeholt.
Es waren die Lebensgeschichten von 12 Menschen. Wir haben uns mit allen getroffen und die haben uns unsere Objekte gegeben und haben uns zu jedem Objekt erzählt, wie wichtig das für sie war. Und dann hatten wir eigentlich ein sehr simples Konzept. Das waren 12 Vitrinen für 12 Menschen. Und gerade bei der Eröffnungsfeier sind auch viele Tränen geflossen. So, ne? Weil die Menschen standen vor den Vitrinen und haben dann plötzlich ihr Leben vor ihren Augen nochmal gesehen. Und es war ja sehr, sehr rührend.
Bora Action vernetzt das Museum mit der Stadt. Für die Ausstellung knüpft er Kontakte zum Kulturforum Türkei. Der Verein will türkischstämmige Künstlerinnen und Künstler in Bremen bekannt machen und gleichzeitig der türkischstämmigen Bevölkerung den Blick weiten für die Kultur ihrer Stadt. Auch Vereinsvorstand Bülent Ujuner gräbt für die Ausstellung in der eigenen Familiengeschichte.
Ich habe selbst in den Unterlagen meines verstorbenen Vaters noch Dokumente gefunden, also einen ersten Arbeitsvertrag, den er 1973 original unterschrieben hat, mit 4,38 Mark.
Solche Geschichten sind im deutschen Kulturbetrieb noch immer kaum mehr als eine Fußnote. Das ist auch im 120 Jahre alten Focke-Museum nicht anders. Obwohl Bremen mit die höchste Quote an Menschen mit Zuwanderungsbiografien hat, präsentierte das Haus deren Geschichten kaum. Nun sollen die Lebenswege von türkischstämmigen Bremerinnen und Bremern einen festen Platz in der neuen Dauerausstellung erhalten.
Es ist auch ein besonderes Signal diesen Menschen gegenüber, ihr gehört dazu, ihr seid ein Teil unserer Geschichte. Und ich glaube, durch die jetzt inzwischen vielen Veranstaltungen, die wir hier gemacht haben, ist es auch deren Museum. Die kommen gerne hierher. Außerhalb unserer Veranstaltung vielleicht nicht so häufig, aber wir haben sicherlich den einen oder anderen aus der zweiten, dritten Generation inspiriert, auch mal mit den Kindern am Samstag oder Sonntag mal hierher zu kommen.
Menschen ins Museum locken, die sonst nicht gekommen wären, weil ihre Geschichte dort keine Rolle spielt. Die Idee will Kurator Bora Action ausweiten. Auch mit anderen Communities steht er deshalb in Kontakt.
Wir haben ganz viele Netzwerkpartner jetzt vom Afrika-Netzwerk bis zur indonesischen Community, polnischen Verein, jüdischen Gemeinde arbeiten wir zusammen. Und ja, also gerade letztes Jahr hatten wir auch sehr viele Veranstaltungen hier im Park und das war einfach sehr schön.
Das Focke-Museum in Bremen. Ein klassisches Heimatmuseum, wie es sie zu Hunderten in der Republik gibt. Eines jener Häuser, die von manchen als Endlager für schwachstrahlende Dinge verspottet werden. Doch gerade dort, in den Heimat- und Stadtmuseen, tut sich seit einigen Jahren etwas. Nicht nur in Bremen. Für den Museumswissenschaftler Tobias Nettke ist das kein Zufall.
Meiner Einschätzung nach sind Stadtmuseen deswegen auch Vorreiter in derartigen Debatten, weil sie konkret vor Ort sammeln, bewahren, ausstellen und vermitteln. Das heißt, sie beschäftigen sich nicht nur abstrakt mit Themen, sondern wirklich ganz konkret mit Objekten, die im Kiez beispielsweise oder in der Stadt zu finden sind. Und sie stellen deswegen ja auch Kontakte her und können da auch durchaus sehr aktuell auf Strömungen, auf Debatten reagieren.
Rund 600 Kilometer Luftlinie südlich von Bremen liegt Kempten im Allgäu. 70.000 Einwohner und ein preisgekröntes Stadtmuseum.
Das Besondere ist vielleicht, wir sind ein kleines Haus, wir sind in der Provinz.
Vor 2,5 Jahren hat Christine Müller-Horn das neue Kempten-Museum eröffnet. Es liegt mitten in der Stadt in einem restaurierten dreistöckigen Bürgerhaus am Residenzplatz. Kurz nach der Eröffnung hat es die Stiftung Lebendige Stadt ausgezeichnet als bestes Heimatmuseum Deutschlands.
Es ist tatsächlich so, dass Museumsarbeit aus meiner Sicht auch eine Haltung ist. Also wie möchte ich unserem Publikum, unseren Besucherinnen und Besuchern gegenübertreten? Was möchte ich denen vermitteln? Und wie soll das Haus denn sein aus meiner Sicht? Und ich glaube, diese konsequente Haltung, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen die Barrierefreiheit. Wir wollen auch die finanzielle Barrierefreiheit, also dass man keinen Eintritt hat. Wir wollen keinen ausschließen. Wir wollen alle Altersschichten ansprechen. Also es ist zumindest mal dieser Anspruch, den wir haben.
Barrieren abbauen, möglichst viele abholen. Das ist eine Frage der Haltung, aber auch der Zeit und des Geldes. In Kempten wie in Bremen haben sie profitiert von Mitteln der Kulturstiftung des Bundes. Christine Müller-Horn konnte damit 2 Jahre lang erforschen, was die Leute in Kempten von einem Stadtmuseum erwarten.
Was ganz oft genannt wurde, war, dass es ein lebendiges Haus sein sollte, dass man aktiv sein darf, dass man auch mal was anfassen darf, dass man mitmachen darf. Also schon dieser Wunsch, eben nicht diesen Elfenbeinturm zu haben, sondern tatsächlich ein Haus, wo man mitmachen darf.
Ein Wunsch, den das Museum umsetzt. Die Ausstellung ist nach Themen wie Macht und Ohnmacht, Wohnen, Glauben und Verkehr sortiert und schlägt einen Bogen von der Römerzeit bis heute. Sie bietet Objekte zum Anfassen und Tasten, zum Beispiel auch für sehbehinderte Menschen. Doch das Haus geht weiter und bezieht die Stadtbevölkerung aktiv mit ein. Wie später einmal die Zeit der Corona-Pandemie gezeigt werden wird, soll auch durch Objekte geprägt werden, die Kemptnerinnen und Kemptner jetzt ins Museum bringen. Wer will, kann selbst eine Ausstellung für den sogenannten Bürgerraum entwickeln.
Die Ausstellung, die jetzt gerade noch läuft, heißt Fortkommen und Heimkehren, wurde gemacht mit einer Abi-Klasse von 1991. Und die haben halt gesagt, können wir unser Abi-Treffen im Museum machen? Und können wir auch noch eine Ausstellung dazu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das können wir machen, aber dann müssen wir irgendwie das Thema finden, wo andere Besucherinnen und Besucher, die nicht in der Klasse sind, auch einen Anknüpfungspunkt finden. Und dann haben wir das halt so entwickelt, so okay, ja, was ist denn Heimat? Und daraus kam dann dieses Fortkommen und Heimkehren.
Auch eine Schülergruppe von heute hat im Kempten-Museum schon eine Ausstellung gezeigt. Mit ihrem Lehrer Armin Heigl hat sie die 150-jährige Geschichte des Kemptner Hildegardes-Gymnasiums, früher eine reine Mädchenschule für die sogenannten höheren Töchter, dokumentiert mit Fotos, Texten und Videointerviews.
Was ich so an Resonanz mitbekommen habe, ist es auch öffentlich sehr gut angekommen. Einerseits, dass das Museum sowas ermöglicht, dass eine Schule sich präsentiert und auf der anderen Seite auch Schüler, die gekommen sind, oh, meine Schule ist im Museum und die hat quasi ja auch schon einen historischen Wert oder einen musealen Wert. Es hat eigentlich gut zu Kempten gepasst, weil es ja auch Kemptener Stadtgeschichte war. Viele Besucher haben gar nicht gemerkt, dass es eigentlich eine Sonderausstellung ist, sondern die dachten, es ist halt Teil der normalen Museumsausstellung. Also das war schon ein Kompliment für die Schülerinnen und Schüler.
Das Ausstellungsprojekt hat auch den Geschichtsunterricht inspiriert. Das Schicksal einer interviewten Zeitzeugin aus der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt Armin Heigls Schulklasse weiter. Das jüdische Mädchen hatte 1938 noch ihren Abschluss gemacht, musste dann aber mit ihrem Bruder vor den Nazis fliehen.
Unter welchen Bedingungen mussten sie auswandern? Wie scharf wurde kontrolliert, was sie einpacken, was sie mitnehmen dürfen? Das war für die Schüler und auch für mich also sehr, sehr ergreifend. Und jetzt zu ihrem 100. haben ja auch Schüler noch einen Film gedreht mit ihren alten Städten, also mit ihrem Geburtshaus, mit unserer Schule, und wir haben das ihr in die USA geschickt, als Erinnerung an ihre Zeit. Solche Sachen entstehen dann auch durch so Projekte, und das bringt mir was, das bringt den Schülern was.
Die Türen des Kempten-Museums stehen weit offen. Für alle. Aber bis alle auch wirklich vorbeikommen, ist es noch ein weiter Weg, weiß auch Christine Müller-Horn.
Schon allein der Name Museum ist eine Hürde. Also ich glaube, wenn man gar nicht museums- oder kulturaffin ist oder denkt, da gibt es nur ganz komplizierte Inhalte und die verstehe ich eh nicht und dem Haus keine Chance gibt, dann wird rein schon der Name Museum abschreckend sein.
Partizipation, also beteiligen, mitmachen. Für viele ist es das große Ding der Gegenwart.
Ich glaube tatsächlich auch, dass es vielleicht ein bisschen ein Generationenpunkt ist, der zu einer Verschiebung führen wird.
Prognostiziert die Berliner Teilhabeforscherin Vera Allmann-Ritter.
Weil seit es das Internet gibt und es ist ja nun wirklich kein Neuland mehr und es soziale Medien gibt und soziale Communities, in denen sich Menschen einbringen, gestalten sie Sachen gemeinsam. Das heißt, dieser Habitus des ich bringe mich in etwas ein und gestalte etwas gemeinsam mit anderen Menschen mit, wächst so generationentechnisch über die jüngeren Menschen immer stärker auch in die gesamte Gesellschaft mit rein. Damit glaube ich einfach, das reine Rezipieren von Kulturangeboten wird für viele in der Bevölkerung dauerhaft einfach gar nicht mehr so wirklich attraktiv sein.
Doch mitmachen ist nicht gleich mitmachen. Und gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Stichwort Bürgerbeiräte. Im Bremer Focke-Museum wollen sie den neuen BürgerInnenbeirat so zusammensetzen, dass er die Breite der Gesellschaft repräsentiert. Doch das machen längst nicht alle Häuser so. Es ist zwar keine neue Idee, dass sich Kultureinrichtungen von Beiräten beraten und begleiten lassen. Ein Qualitätsnachweis ist deren bloße Existenz aber noch nicht.
Eine grundlegende Problematik bei Museen, aber bei Kultureinrichtungen ganz generell, ist, dass sie relativ wenig divers zusammengesetzt sind. Also sowohl die Mitarbeiterinnen sind nicht besonders divers, als auch die Angebotslage. Wenn jetzt in dem Beirat oder wie auch immer ich es nennen möchte, genau die gleiche Zusammensetzung sitzt, die die Mitarbeiterinnenschaft der Einrichtungen widerspiegelt, ist es vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass dieser Beirat eine fundamentale Änderung des Hauses bewirken kann. Ich glaube, es hängt wirklich ganz stark davon ab, meint man das auch ernst? Also will man wirklich teilen hier an der Stelle und Macht abgeben und mitgestalten lassen? Oder ist es vielleicht eher ein Feigenblatt? Dann ist das alles nicht glaubwürdig.
Es nützt nichts, wenn das Museum bestimmte neue Vermittlungsformen gefunden hat und die dann am Ende einem Beirat vorlegt und absegnen lässt. Sondern vielmehr ist es notwendig, dass die schon sehr früh, also sprich bei der Ideenfindung, zusammenwirken und zusammenarbeiten. Dann aber auch vielleicht im Prozess der Zusammenarbeit immer wieder. Und dass diese Zusammenarbeit möglichst auch damit unterstützt wird, dass die Kompetenz des Museums ein Stück weit auch abgegeben wird an die beteiligten Akteure. Also sprich, dass sie nicht nur mitwirken, sondern wirklich auch mitgestalten und wirklich Entscheidungen mitfällen.
Sagt Tobias Nettke, Professor für Museumsmanagement und Kommunikation an der HTW Berlin. Und nicht nur das Entscheiden würde er gern enthierarchisieren. Diejenigen, die sich im Museum einbringen mit ihren Ideen, ihren Objekten, ihrem Sachverstand, müssten dafür auch honoriert werden.
Wenn wir sagen, wir sind im Dienste der Gesellschaft unterwegs, können wir nicht erwarten, dass sich Teile der Gesellschaft einbringen beim Sammeln und Bewahren und beim Erforschen, aber ehrenamtlich in ihrer Freizeit, am Abend oder am Wochenende, während diejenigen, die sie befragen, also das Museum, dann um 17 Uhr Feierabend machen. Da stimmt was nicht.
Das Verhältnis von Museum und Publikum, es wird neu austariert. Doch wenn das Publikum nicht mehr nur zum Gucken kommt, sondern selbst gestaltet, mitredet und kuratiert, was heißt das dann für die Rolle der professionellen Kuratorinnen und Kuratoren? Für Christine Müller-Horn in Kempten bedeutet es, aushalten können, dass man nicht mehr alles allein bestimmt.
Unser Credo bei diesen Sonderausstellungen im Bürgerinnen- und Bürgerraum ist, dass wir eigentlich in den Inhalt nicht reinreden wollen. Also es dürfen keine sexistischen, rassistischen, verletzenden Inhalte vorkommen. Da würde ich Nein sagen, ja. Aber welcher Inhalt es sein soll, das kommt von den Gruppen. Manchmal kommen solche Gruppen ja auch mit einer Idee und dann muss man erst entwickeln, in welche Richtung es überhaupt gehen könnte.
Ähnlich schildert das auch Borra Akschen in Bremen. Und er sagt, kuratieren heiße heute nicht mehr nur fachlich fit zu sein und das Ausstellungshandwerk zu beherrschen.
Was dazugekommen ist, ist so eine Fähigkeit auch zu moderieren, zuzuhören. Und das tatsächlich dann umsetzen zu können, was denn eben von den Partnern gewünscht ist, von den Kooperationspartnern. Man hat zwar eine Idee von einer Ausstellung, aber ob die dann auch wirklich umsetzbar ist in einer Ausstellung, ist es dann immer noch ein anderes Thema. Also rein handwerklich, ne? Wie gehe ich mit Objekten um? Dann rede ich mit meinen Restauratorinnen und Restauratoren. Oder wie gestalte ich eine Ausstellung? Wie entwickeln wir ein Narrativ, dass man eine Geschichte erzählen kann? Das sind so Sachen, das sehe ich mich schon in meiner Rolle.
Museumswissenschaftler Tobias Nett gesagt, dieses neue Selbstverständnis sollte auch Konsequenzen für die Ausbildung künftiger Kuratorinnen und Kuratoren haben.
Im Grunde genommen müssen wir auch da als Museen uns breiter aufstellen und sagen, okay, ich bin eben nicht nur für, ich sag jetzt mal, chinesische Vasen zuständig in meiner Sammlung, sondern ich bin auch zuständig, bestimmte Communities im Rahmen meiner Arbeit dauerhaft zu kontaktieren, mit ihnen im Austausch zu sein und über bestimmte Formate deren Perspektiven einzubringen.
Museen im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. So definiert es der Internationale Museumsbund. Das ist ein hoher Anspruch. Kann er allein auf der Ausstellungsfläche eingelöst werden? Teilhabeforscherin Vera Allmann-Ritter denkt weiter.
Könnte man nicht auch sagen, es ist die generelle Aufgabe eines Museums als Teil einer Stadtgesellschaft, ein Museum zu sein, das den Menschen gehört, das sie mitgestalten und das für sie ein zugänglicher Raum ist, den sie vielleicht auch für andere Sachen nutzen können. Man kann Museen ja auch einfach generell öffnen, das Foyer öffnen, das WLAN frei machen, andere Veranstaltungen zulassen, die Yoga-Gruppe üben lassen, das geht ja alles und führt vielleicht wirklich niemals zu anderem Publikum, ist aber trotzdem eine ganz andere Rolle des Museums in der Stadt.
Das Museum auch als Versammlungsraum, als Nachbarschaftsort, als Forum. Ein Konzept, das Sie künftig im Focke-Museum in Bremen verfolgen, sagt Kurator Bora Akschen.
Die Vision ist, dass wir hier einen Kulturcampus haben, der dann durch den Umbau bedingt vergrößert wird.
Bis 2026 soll das Focke-Museum umgebaut werden, architektonisch wie konzeptionell. Dabei geht es nicht nur um die Ausstellungsflächen. Es soll auch ein ganz neuer Raum dazu kommen.
Dass man tatsächlich hier sowas wie ein Bürgerzentrum hat, das dann auch tatsächlich von Vereinen oder von Initiativen unkompliziert genutzt werden kann. Viele Vereine und Initiativen sind eigentlich immer auf Suche nach einem Raum. Wenn es um ein Treffen geht, um eine Veranstaltung, um ein Konzert, Lesung, ist es immer die Raumfrage. Natürlich, Ausstellungen sind das A und O, aber auch alles andere, was jetzt dazu kommt, das macht uns auch aus.
Wie in Bremen setzt auch Christine Müller-Horn in Kempten auf die Welt außerhalb der Museumsmauern. In Altenheime, auf Stadtfeste, in Schulen will sie gehen für Mitmachaktionen und um Publikum einzuladen. Und am liebsten würde sie hinter dem Museum im Stadtpark einen Gemeinschaftsgarten anlegen.
Damit wir vielleicht auch da wieder neue Leute finden, die mit uns an den Samstagen dann diese Beete pflegen, zum Beispiel. Und dass man auch da halt wieder einen Ort hat, der niederschwellig ist, wo man einfach hinkommen kann, ohne sich irgendwie anzumelden, ohne dass es irgendwas kostet. Und dass man aber dann ein schönes Gemeinschaftsgefühl bekommt, das fände ich schön.
Museen suchen neues Publikum. Schluss mit Staub und Standesdünkel. Das war ein Feature von Susanne Gugel und Thorsten Gabriel. Redaktion Martin Meyer, Regie Stefanie Lasey, Technik Christiane Neumann. Es sprach Anne Ratzfeld.